Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum.
Das wird uns in diesen Tagen erst richtig groß, was Gemeinschaft ist. Sehr furchtbar für die, die seit vielen Monaten ausgesperrt sind. Ich finde das unheimlich. Ich kann das nicht verstehen. In meinem Leben habe ich auf vielen Infektionsabteilungen schon Besuche gemacht, dass man heute das nicht mehr tun darf, natürlich mit der nötigen Schutzkleidung. Aber das Schlimmste ist, wenn man isoliert ist und keinen Kontakt hat. Und deshalb ist es so schön, dass wir heute in der Gemeinschaft miteinander zusammen sind. Und ich reihe mich heute ein in eure Textreihe zum Buch Esra. Was wirklich trägt in den Katastrophen dieser Welt, in den Schrecken, in den Ängsten, in den Ausweglosigkeiten, Sinnlosigkeiten dieser Welt, das zeigt uns Gottes Wort. Und ich lese aus Esra 3, weil ja viel in der dritten Welt, und das ist immer so, dass jeder eine Bibel dabei hat. Wissen Sie, dass man prüfen kann, ob das wirklich Wort Gottes ist, was da gepredigt wird. Ob Sie in den Indianerdörfern sind oder bei den Eskimos oder in Nordkorea, jeder hat eine Bibel dabei. Das ist was Wunderbares, das Wort Gottes, das wollen wir verstehen, prüfen, was das Wort Gottes uns sagt. Und als der 7. Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf, Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder auf an seiner früheren Stätte. Denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und jetzt von Vers 10, und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asas, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus, als der neue Tempel vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte. Liebe Schwestern und Brüder, alle reden von der Gesundheit in diesen Tagen. Bleib gesund! Und dann hören wir, Gesundheit ist das Wichtigste und es geht ums Überleben. Feierliche Zeremonie in einem Altenheim, als man eine alte Dame mit 101 Jahren noch mal geimpft hat für die nächsten 100 Jahre. Gesundheit ist doch das Wichtigste in diesen Tagen. Es hat ein bekannter Arzt einmal gesagt, nein, das ist eine Frechheit, wenn einer sagt, Gesundheit sei das Wichtigste. Was ist dann mit denen, die im Rollstuhl sitzen? Was ist dann mit denen, die krank liegen? Haben die das Leben nicht? Und wäre es überhaupt ganz gesund? An diesem Tag sterben über 2500 Menschen, aber sicher nicht an der Corona. Sondern viele sterben an Krankenhauskeimen, am Herzinfarkt, am Krebs, was können Sie all das aufzählen? Wir leben in einer kranken Welt. Jedes Jahr sterben 900.000 Menschen in unserem Land. 1,8% an der Pandemie. Ist das wahr? Ja, tatsächlich. Wir leben in einer kranken Welt, in einer verlorenen Welt. Und das stimmt ja gar nicht, dass das das Wichtigste ist. Gestern noch hat eine Frau am Telefon gesagt, die ganz schwer durch viele Leiden hindurchgeht, mit jedem Tag komme ich meinem Herrn viel näher. Wissen Sie, was Leben ist? Bei dem lebendigen Gott geborgen zu sein in Zeit und Ewigkeit. Und das erleben die Kranken oft viel besser als die Gesunden. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Junge und Alte, ja Sterbende, wissen Sie, dass das die Krönung unseres Lebens ist, wenn der Herr uns heimholt? War früher so schön in den Liedern immer, welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein. Wie muss es da wohl klingen? Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon. Ich freue mich doch auf die Herrlichkeit. Wir wollen doch nicht an dieser vergehenden Welt kleben, an einer verlorenen Welt, die vergeht, die keine Zukunft hat. So wollen diese Hoffnung haben. Und wir wollen dieses ergreifen, was der Tod nicht zerstören kann, was viel wichtiger ist noch als der gesunde Leib. Die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus, das ist so groß. Worauf kommt es an? Wenn ich nach Weilheim komme, berührt mich das. Ich bin vorhin noch vorbeigefahren, Kirchheimer Straße 24, wo mein Vater geboren ist. Mit 16 Jahren an einer schweren Nierenerkrankung. Hat er ein Gelübde gemacht. Nichts in meinem Leben ohne Jesus. Als er mit 57 Jahren starb, eine Operation, die misslungen ist, hat er vorher uns im Brief das noch einmal geschrieben. Das war mein Leben. Die Gnade von Jesus zu ergreifen, hat er zugefügt, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue. Auch alles Böse muss durch die Kontrolle meines lieben Gottes hindurch, meines Heilandes. Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Ja, das dürfen wir wissen, auch in den Schrecken dieser Welt. Und ich darf in ihm geborgen sein. Deshalb ist das so wichtig, was dort im Buch Esra beschrieben wird. Es war die allerschlimmste Katastrophe, die im Volk Israel passieren konnte. Ach, was hat Gott seinem Volk, dem Gottesvolk, alles an Liebem und Gutem, machtvollen Wundern geschenkt. Das war der Tempel, der Gegenwart Gottes. Und dann hat Gott sein Volk fallen lassen. Ausgeliefert den Mächten dieser Welt. Wenn Sie mal nach Amsterdam kommen, gehen Sie dort ins Rijksmuseum. Dort ist das großartige Bild von Rembrandt von der Nachtwache, aber ein anderes Bild von Rembrandt. Das müssen Sie sehen. Ist mir ganz wichtig, wie der Prophet Jeremia da sitzt und hinter ihm das brennende Jerusalem. Wissen Sie, es war für das Volk Israel das Allerschlimmste, das Gottesvolk geht durch die schlimmste Katastrophe, ausgeliefert den Feinden, den Zerstörungsmächten, den Kriegen. Aus den Klageliedern stammt ja dieses Wort, wo der Jeremia klagt, und das ist die Grundlage dieses Bildes von Rembrandt, wie sind die Kinder Gottes, die Kinder Zions, dem Gold gleich geachtet, wie irdene Töpfe, die zerbrechen, die zerschlagen werden. Alles ist zerstört. Warum eigentlich? Wissen Sie, dass es ein Gericht Gottes gibt in dieser Welt? Ist ja ganz interessant, wie viele Christen sagen, nee, Gott ist die Liebe. Der ist gutmütig. Der tut niemand was. Und doch steht da im 1. Petrusbrief, dass das Gericht Gottes im Hause Gottes anfängt. Das ist in der Gemeinde. Und was wir in diesen Tagen erleben, ist auch Gericht Gottes. Am allermeisten unsere leeren Kirchen, die Verdrehung des Bibelwortes bis hin zu den Bibelschulen, so viel falsche Lehre, unbiblische Lehre, dass unser Volk nichts mehr weiß von den rettenden Ordnungen Gottes, mit denen man allein leben kann. Wählt das Leben, bleibt in den Ordnungen Gottes, wie hat es Gott befohlen. Da steht so viel in der Bibel vom Zorn. Warum reden wir nicht mehr drüber? Wir spüren in unserem Leben viel vom Zorn Gottes über den bösen Taten der Sünde unseres Lebens. Du stellst unsere Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und das Wüten des Todes ist das Zeichen des Gottesgerichtes, dass wir alle sterben müssen. Kein einziger hat das ewige Leben in sich. Wir sind dem Tod ausgeliefert, der Gerichtshand Gottes. Aber Sie müssen das noch einmal lesen, schon in den Mosebüchern, in der Wüstenwanderung, wie Gott es gesagt hat: Wenn ihr mich verlasst, wenn ihr nicht mehr in meinen Geboten lebt, dann kommt ihr unter den Zorn der Welt, unter meinem Zorn werdet ihr den Völkern ausgeliefert sein. Und das war schon bei der Sintflut so, dass es Gott reut, dass er Menschen geschaffen hat. Die größte Enttäuschung Gottes sind die Menschen, die nicht in seinen Geboten wandeln. Und bis zur Offenbarung steht das vom Gericht Gottes. 175 Mal in der Bibel steht ein anderes Wort für den Zorn. Das steht auch drin, vom Grimm Gottes. Ich weiß nicht, warum man das einfach unterschlägt. Gott wird Recht schaffen. Sagen ja viele, wo ist der Gott, der muss doch mal Recht schaffen. Der schafft Recht, Sie können sich drauf verlassen. Aber da heißt es von einer Heimsuchung, 175 Mal, im Alten, im Neuen Testament, dass Gott sein Volk heimsucht. Kehr doch um, ergreif doch das Leben, warum verlässt du dich auf Dinge, die dir nichts weiterbringen? Das ist eine ganz große Not im Volk Gottes zu allen Zeiten, dass sie den Herrn verlassen und seine guten Ordnungen. Hat es schon beim Hohepriester Eli geheißen: Wer das hört, dem werden seine Ohren gellen. Sein lebendiger Gott, ein heiliger Gott. Aber Jesus war doch die Liebe. Nein, das darf man nicht verschweigen. Wenn Jesus sagt: Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verdammen kann, die Hölle. Und wenn ihr vom Buch Esra lest, dann müsst ihr das wissen, dass das furchtbar war. Babylonische Gefangenschaft, ein zerstörter Tempel. Wir Älteren haben das ja noch erlebt, 1945. Und wir haben das so entdeckt damals und haben das so gesagt: Wenn der Mensch ohne Gott die Welt gestaltet, was dann rauskommt? Barbarei. Und das ist unheimlich, und dass wir in diesen Tagen nochmal diesen Weg gehen, Menschen ohne Gott. Und wir laufen dahin und meinen, das Gute zu wollen und zu tun. Hüte dich, sagt Gott, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Halte die Gebote deines Herrn, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Lass dich nie verführen und sage stolz in deinem Herzen: Meine Kräfte und meine Hände haben mir so viel Erfolg gebracht. Es ist der Herr in seiner Gnade. In diesen Tagen ist das wieder so schlimm, dass der Mensch ohne Gott das so sicher sagt: Yes, we can, wir machen das alles. Wir schnappen sogar den kleinen Virus, Pfeifendeckel wird er nicht kriegen. Es gibt 850.000 Viren in der Welt. Unser Dr. Paul Müller hat dann schon als jungen Leuten, als Evangelisten gesagt: In dieser Welt gibt es eine Nachtseite der Schöpfung mit Viren und Bakterien, und die kriegt man gar nicht. Man hat den AIDS-Erreger bis heute noch nicht gekappt, und man hat auch nicht von den großen anderen, von all den vielen Krankheiten, die durch Viren hervorgerufen wird, und hat kein Heilmittel dagegen, keine Salbe. Bei Bakterien geht es noch. Ja, den müssen wir in den Griff kriegen. Wer hat denn den Krebs in den Griff gekriegt? Wir kriegen als sündige Menschen gar nicht viel in den Griff. Aber der Herr hat es in seiner Hand. Auch eine gefallene Welt mit all ihren Nöten und Gefahren. Und wir wissen, wie unser Heiland Jesus den ganzen Krankheitsmächten gegenübergetreten ist und da gesprochen hat: Fahre aus, schweig und verstumme. Er ist der Herr, der alles tut. In dieser Zeit der maßlosen Selbstüberschätzung des Menschen müssen wir wissen, das war der Grund im Volke Gottes, warum Gott dieses harte Gericht angewendet hat. Und wir sehen mit Schrecken, wie in einer mündig gewordenen Christenheit Gott so viel zerbrechen lässt und so viel vergeht, wenn wir nicht mehr wissen, es ist alles nur Gnade von Jesus. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir kriegen gar nichts in den Griff. Wer sagt denn das? Er kennt das Klima der Welt um 2,5 Grad senken? Gott hat die Natur immer noch in seiner Hand. Die hat er nicht losgelassen. Und es steht sogar in der Offenbarung 16, dass es Zorngerichte Gottes gibt, wo die Sonne die Erde so bestrahlt, dass sie austrocknet. Ach, das sind Zorngerichte Gottes. Dann werden wir wach zur Buße, zur Umkehr. Herr, er sucht seine Gemeinde zur Umkehr. Das Buch Esra erinnert uns daran, dass Gott noch einmal Gnade schenkt, Barmherzigkeit, und sie dürfen wieder zurück. Die übrig gebliebenen aus Babel dürfen wieder zurück und neu anfangen, aber auf einem anderen Grund anfangen, als es zu Ende war, als alles zusammenbrach. Und das ist für uns als Christen immer wichtig, neu anfangen mit dem Herrn Jesus. Neu anfangen. Und gerade die Krankheiten sind Bußzeiten. Beobachten Sie mal, bei allen Menschen, auch in ihrer Bekanntschaft, waren die großen Krankheiten immer Wendepunkte, wo man wieder ganz neu anfangen wollte in der Nachfolge Jesu, im Gehorsam, in der Abkehr von bösen Wegen. Ach, ich denke an einen Mann, der mir mal gesagt hat, er hat unsere Gottesdienste nur mit den Kassetten verfolgt. Du weißt gar nicht, wie oft ich in Gefahr stand. Bei uns im Geschäft hätte niemand gemerkt, wenn ich krumme Dinge gedreht hätte. Aber ich danke dir, du hast immer wieder gerufen, Umkehr, zurück. Es gibt keinen anderen Weg, als im Gehorsam bei den Geboten Jesu zu bleiben. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht meinen, wir seien es und wir machen, wir bauen Gemeinde. Herr Jesus baut Gemeinde. Und wenn das nicht geschieht, in Weilheim schaffen wir gar nichts. Und das ist das Geheimnis. Er führt Menschen zum Glauben. Wir können nur Hilfsdienste tun und Wasser tragen. Und dann heißt es dort im 5. Buch Mose, wo nochmal der Mose das dem Volk ans Herz legt und sagt, wenn du fett und feist wirst, dann vergisst du deinen Gott. Das ist ja in der Wohlstandszeit für uns ganz schlimm, dass wir die Güter dieser Welt genießen und darüber vergessen, dass Gott unser Herz will. Und dann heißt es, wenn du das tust, dann wird dir der Herr ein bebendes Herz und eine verzagende Seele geben. Dann wirst du innerlich austrocknen, wir kennen das doch, isoliert und einsam. Und die Seele sinkt in die Schwermut ab. Tag und Nacht wirst du dich fürchten. Du wirst sagen, wann kommt endlich der Morgen? Und am Morgen wirst du sagen, wann kommt endlich der Abend? Du kannst nicht mehr aushalten, dein schweres Leben. Weil der Herr, dann kommt es, die Krankheiten Ägyptens über dich bringen wird. Und darum sagen wir in diesen Tagen, ist so schön, wo Gemeinde sich noch versammeln kann, soll das klingen, dass der Vater des verlorenen Sohnes uns aufnimmt in seiner Liebe und sagt, komm doch her. Barmherzigkeit ist da. In diesen Klageliedern des Jeremia über dem zerstörten Jerusalem steht dieses Wort. Deine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Das ist unglaublich. Obwohl wir alle das verdient hätten. Keiner von uns hat es verdient, dass er noch einen Tag leben kann. Von unseren Missetaten her. Aber Gottes Barmherzigkeit, die hat uns bis heute getragen, das sollen wir rühmen. Sie hat noch kein Ende und du darfst umkehren, auch mit der alten Schuld, neu anfangen, wie damals die aus Babel zurückkamen. Und was machen sie? Dort wollen sie sich wieder sammeln. Das soll die Grundlage ihres Gottesdienstes sein, den Herrn zu loben und zu danken. In einer kranken Welt, in einer verlorenen Welt, in einer gefallenen Welt. Das müssen Sie wissen. Eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, seit dem Sündenfall. Und die Gott in seiner großen Barmherzigkeit erhält. Wunderbar, es gibt einen Neuanfang. Und das ist eine eine ganz große Güte des Herrn, dass wir noch nicht gar aus sind, dass er uns noch heute erhält und dass wir neu anfangen dürfen mit ihm. Und jetzt ein zweites, ich will nicht bloß vom Gericht reden, aber wir müssen es reden, damit wir wach werden und das verstehen, was da ist, sonst verstehen wir auch das Evangelium nicht. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Sie haben doch sicher auch diesen Brauch, dass man morgens, bevor man sich stürzt ins Gewühle des Tages, innehält mit der Stille, mit der stillen Viertelstunde, mit Jesus allein ist im Gespräch und sein Wort hört. Seine Güte ist noch nicht aus, jeden Morgen frisch, viel aktueller als alles, was in der Zeitung drin steht. Wie er mit einer ganz neuen Gnade dich umgeben will und dir zuspricht, fürchte dich nicht. Lass dich doch nicht schrecken von den Nachrichten. Ja, hoffentlich haben sie auch allmählich das Fernsehnachrichten ausgeschaltet. Das sind jeden Tag die gleichen. Und die werden noch schlimm. Keine Angst, es wird noch schlimmer. Da wissen wir doch, was alles kommen kann. Die WHO sagt doch, das sind doch gar nicht die Schlimmsten. Da gibt es noch viel Schlimmere. Solche Virenerkrankungen. Aber lassen uns doch nicht schrecken, weil wir in der Hand des Herrn sind. Und weil er uns erwählt hat. Und ich möchte, dass Jesus bei uns, woher weiß ich denn das? Weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Für mich hast du es angenommen, ja, Jesus, dein Blut löscht meine Schuld aus. Das ist das Herz und das Zentrum unseres Glaubens. Es wird erzählt, dass sie an Traditionen anknüpfen. In unserer Zeit gelten die Traditionen nicht viel. Auch in der Christenheit. Ihr jungen Leute, ich freue mich an euch, wie immer Neues schafft. Aber für mich waren in meinem ganzen Leben die Traditionen immer wichtig. Wie das von meinem Vater mir mitgegeben. Und die richten den Altar wieder auf wie früher. Weil Gott bleibt wie Abraham, wie bei David, wie in den Psalmen, wie in den Propheten beschrieben. Das ist der gleiche Gott, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Wir dürfen anknüpfen an dem, was dort war. Warum bauen die denn einen Altar? Ich freue mich ja, dass ihr keinen habt. Ich will das ausdrücklich sagen. Warum haben die damals denn einen Altar gebaut? Prüft noch mal, wie das war, als Abraham ins verheißene Land gezogen hat. Hat er einen Altar errichtet und hat den Namen des Herrn gepredigt. Er hat dort ein Bekenntnis abgelegt. Ich stehe zum lebendigen Gott, der sich offenbart hat. Nun ist ja das in den Altären, in den Weltreligionen immer so, dass die Menschen auf den Altären ihre Gaben niederlegen. Und das ist für uns Jesusleute völlig unmöglich. Auch schon im alten Israel war das so. Denkt mal dran, als nach der Sintflut Noah aus der Arche kam, hat er einen Altar gebaut. Hat er denn Gott was bezahlen wollen? Du kannst doch die Güte Gottes nie kaufen. Und wenn du all dein Geld drauflegst und alle Schätze, die sagen, du kannst Gott nicht kaufen. Wir sind vor Gott schuldige Leute. Und es war schon bei Noah so, dass Gott vergeben will. Es war ein Zeichen der Vergebungsbereitschaft Gottes. Lass dich versöhnen mit Gott. So war es bei Salomo, so war es bei David. So war es durch die ganze Geschichte hindurch und erst recht gilt das dann auch im Neuen Bund. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 14, Jesus hat mit einem Opfer für immer die vollendet, die geheiligt werden. Vor vielen Jahren im Bürgerkrieg vom Südsudan hat mich einer unserer CFI-Mitarbeiter, der eine Cessna flog, ins feindliche Gebiet 300 Kilometer weit hineingeführt, der dort täglich die Versorgungsflüge macht, ein ganz kritisches, von der Bundesregierung abgelehntes Verfahren, ein mutiger Mann, junger Pilot, der das gewagt hat, hat mich hineingeführt. Und ich habe dort diese Christen im Südsudan in der großen Verfolgung besuchen können. Und da stand vor mir ein Prediger, barfuß im Schlamm, eine Kalaschnikow hat er umgehängt an der Schnur. Das hat mich interessiert, was ist denn das Bibelwort, das dir am meisten bedeutet? Immer interessant, da kommt ja was raus, wo das geistliche Leben ist. Dann sagt er, Jesus hat mit seinem Leib das einzige Opfer dargebracht. Wir müssen keine Opfer mehr darbringen. War für ihn, als ehemaliger Heide, das Allergrößte. Ich muss vor Gott nichts mehr bezahlen, ich darf die Gnade nehmen. Und dann heißt in Hebräer 9, Vers 14, um wie viel mehr wird dann das Blut von Jesus Christus, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Seit dem Tod von Jesus kann ich Gott gar keine Opfer mehr bringen. Und es ist auch kein Opfer, wenn wir mal was spenden. Das ist Dankbarkeit für die empfangene Gnade. Und unvergleichlich ist die Gnade Gottes größer als das, was ich ihm zurückgeben kann. Und wenn ich mein ganzes Leben verströme im Dienst für ihn, ich bin beschenkt. Und das ist ganz wichtig, weil im Lauf der Christengeschichte immer wieder die Altäre missbraucht wurden, damit die Menschen ihre Gaben bringen wollten. Und Gott, und mal sehen, wie schön wir singen und wie schön wir Gottesdienste feiern. Was hat Gott gesagt beim Propheten namens? Geh weg mit dem Geplärr deiner Lieder. Du kannst mich doch nicht kaufen. Meine Gnade, die ist das, die dich trägt. Und das war schon damals für diese Leute groß, als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft in Babel. Der Neuanfang kann nur auf dieser Basis geschehen. Hier kommt noch in Esra 8, wo dann dieser Esra sagt, der Bibelmann, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Wer ihn von ganzem Herzen sucht, der findet ihn. Wir brauchen gar keine Altäre mehr. Nein, das Kreuz ist das, wo wir es wissen. Er schenkt uns seinen Frieden und er trägt uns durch, auch durch die Schrecken dieser Welt. Jetzt erleben Sie auch, dass viele Leute sich stoßen. Sie wollen Christen sein, aber sagen, das Kreuz will ich nicht. Ich will nicht diese Sündergnade haben. Ich will es selber machen. Und dann meinen sie mit ihren Opfern, und das gibt es ganz oft auch in unserem eigenen Leben, dass wir meinen, Gott hat doch einen Spaß an uns, wie wir das für ihn machen. Das ist immer wieder wichtig, dass wir das erkennen. Nein, es ist eine freie Gnade ganz umsonst. Ich kann es nicht verdienen. Und das bleibt bis zu meiner Todesstunde das große Wunder Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und ich leide bis zu meinem Ende unter der Sünde meines Lebens. Ich will den Herrn noch viel mehr lieben, um seiner großen Opfergabe willen, die er auf seinem Altar gebracht hat. Das ist wunderbar, dass wir unsere Kleider hell machen im Blut des Lammes. Und das ist so schön, dass damals schon bei Esra sie anfangen und sagen, ein Altar muss her, aber nicht um unsere Werke dort darzubringen, sondern um die Gnade Gottes zu rühmen. Und der Paulus sagt ganz richtig in 2. Korinther 5, das Wichtigste im Gottesdienst ist das Wort von der Versöhnung. Denn wir können Versöhnung mit Gott nicht machen. Und die ganze Welt leidet im Unfrieden mit Gott, eine unversöhnte Welt. Und darum ist das Größte der Welt zuzusprechen, Gott will dich versöhnen, lasst euch versöhnen mit Gott. Du kannst das nur kriegen, wenn du das Opfer von Jesus annimmst. Er starb für mich, er starb für mich. Und das ist das große Opfer, das Glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, Jesus starb für mich. Das ist der Altar schon im alten Bund. Es kann nur über das Opfer geschehen. Und noch ein letztes. Seine Treue ist sehr groß. Was passiert denn plötzlich, als sie den Grundstein legen zum Tempel? Da singen sie. Warum singen wir denn? In diesen Tagen fehlt mir das Singen. Ein Frau sagt, wir können bald nicht mehr singen. Bei alten Leuten rostet die Stimmbänder so schnell ein. Jetzt haben wir gestern wieder versucht, mit krächzenden Stimmen einfach singen. Lobe den Herrn, um meine Seele. Ich will ihn loben bis in den Tod. Wir Menschen, wir sind doch Todeskandidaten, Menschen. Was sind wir denn? Wir sind schwache Leute. Ja, im alten Schloss hat man diesen Vers so gern gesungen, in Zeit der Despotischen. Fürsten sind Menschen vom Weib geboren und sinken wieder das Grab. Auch unsere politischen Führer, die können uns doch nicht helfen. Glaubt ihr das? Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, rufe mein Gott um Hilfe an. Ja, das ist das, was uns so entscheidend wichtig ist. Ich kann nur danken, dass Gott einen durchträgt. Und du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Jesus hat doch diese Welt überwunden. Mit noch viel schrecklicheren Krankheiten, die es gibt, aber er hat es überwunden. Und es gibt gar nichts, was sich aus der Hand von Jesus treiben kann. Darum ist das so wichtig, dass seine Barmherzigkeit ewig währt. Bei der Jahreslosung in diesem Jahr ist ja die Gefahr, dass wir an unsere barmherzigen Taten denken. Ich mache dann Besuch und ich gebe da mal eine Opfergabe von hungernden Mann und so, obwohl das ja sehr wenige bei uns gibt, die wirklich hungern. Nein, die Barmherzigkeit Gottes, die ist das Urbild, wie er mit mir umgeht, obwohl ich ihm ins Gesicht gespuckt habe. Obwohl ich ihn weggestoßen habe, selber Herr sein wollte, obwohl ich seine Gebote missachtet habe, hat er mich lieb und trägt mich. Und da kann ich nur singen und rühmen und jubeln. Jesus ist größer als alle Werke der Finsternis und alles, was auch geschehen mag in deinem Leben, der behütet dich. Nein, wir vertrauen auf den lebendigen Gott. Und darum sollten wir in diesen Tagen erst recht singen. Die Christusbundler von Ruid, die haben mit dem Ordnungsamt in Ruid ausgemacht, dass sie im Advent nach der Versammlung noch auf den Platz gehen, natürlich mit Abstand und mit Maulkorb und allem Nötigen, ganz alle Vorschriften einhalten. Und dann wollen sie ein paar Adventslieder singen, damit die vielen in Ruid, die nichts vom Heiland wissen, etwas hören. Beim zweiten Lied war die Polizei da. Und sie hat die Versammlung aufgelöst, obwohl sie genehmigt war mit allen Schutzvorschriften. Mir tun die Polizisten leid, die so einen Unsinn machen müssen. Die Leute stecken sich in den Pflegeheimen an und in den Krankenhäusern. Das ist viel schlimmer, dass da offenbar noch immer die gute Schutzausrüstung fehlt. Ich darf Sie bitten, singen Sie so viel Sie können. Und dann singen Sie durchs Telefon den Alten das zu, in den vielen herrlichen Liedern, die wir haben. Wie groß Gott ist und wie herrlich Gott ist. Und was Jesus für uns tut, was er in unserem Leben schon gewirkt hat, Dinge, die sie nie geahnt haben, wie er sie aus der größten Not herausgeführt hat. Und das müssen wir erzählen und weitersagen. In einer Welt, in der Fürst dieser Welt der Satan ist. Und in einer Welt, die keine Zukunft hat, die vergehen wird, sagt Jesus, im Rauch. Und die hat keinen Bestand, aber das Reich Gottes bleibt. Und die Herrschaft von Jesus bleibt. Das will ich Ihnen zum Schluss nur noch erzählen. Von diesem Herrn Schmidt, der auch dieses Lied, dieses schöne Lied gedichtet hat. Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und singen wie das Grab. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Herrn Schmidt war ein württembergischer Vikar. Und er war 1704, ein ganz großer europäischer Krieg. Im Lamm in Großhebbach haben sich die großen, gewaltigen Herren der Welt noch versammelt und Kriegsrat gehalten. Es ging um das Erbe des österreichischen der Habsburger, damals im spanischen Erbfolgekrieg. Wenn ich die Namen sage, wer da versammelt war, Prinz Eugen, der edle Ritter. Und da war der Türken-Louis von Baden dabei. Und von England war der Herzog von Marlborough, den kennen Sie von der Zigarettenmarke. Das ist ein Vorfahre von Churchill gewesen. Der Württemberger Herzog war dabei. Sie alle haben dort gekämpft mit den Franzosen, den Habsburgern in Höchstadt im Donauried. 32.000 Franzosen sind umgekommen. Viele tot, aber die Verletzten hat man nach Bopfingen in die Kirche getragen. Und dann brach das Lazarettfieber aus. Das war noch viel, viel schlimmer als alles, was wir heute haben. Es war Typhus. Und dann war der Vikar Herrn Schmidt mit seinem Freund. Und er hat gesagt, wir pflegen die Sterbenden. Und keiner hat sich infiziert. So geht das, wenn Gott der Herr ist. Und er hat uns ein Lied geschenkt, das ich so sehr liebe und das für uns so wichtig ist. Ein Lied, Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Mein Großvater, der schon vor über 60 Jahren starb, in der Kirchheimer Straße 24 unten in der Lindach, der hat uns immer als Kinder noch mitgesagt, hat es umgedreht, wenn nur du bei Jesus bist, das hat er uns Engeln mitgegeben. Das ist das Wichtigste, lass die Wellen höher schwellen. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Willst du wanken in Gedanken, senk dich in Gelassenheit. Lass den sorgen, der auch morgen Herr ist über Leid und Freud. Gottes Hände sind ohne Ende, sein Vermögen hat kein Ziel. Ist beschwerlich, scheint's gefährlich, deinem Gott ist nicht zu viel. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Wir wollen beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du Herr bist, dass niemand deinen Thron umstützt und dass du alle Mächte der Finsternis und des Teufels besiegt hast, auch der Krankheit. Und wo wir in dieser Welt noch Angst haben, wollen wir nicht auf die Krankheiten blicken, nicht auf den Tod, sondern auf deine Herrlichkeit, auf dein Kreuz und dir danken, dass jeder das annehmen darf. Du bist für mich gestorben und wir gehören dir im Leben und im Sterben. Wir bitten dich jetzt für alle Kranken, auch die vielen anderen Krankheiten, die Menschen befallen haben. Auch im Alter in Schwäche und Demenz. Begegne ihnen auch in der Schwachheit und benütze uns, dass wir es durch Telefon oder mit einem Gruß, mit einem schriftlichen Gruß ihnen bezeugen dürfen. Niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Wir sind geborgen in dir in Zeit und Ewigkeit. Herr, vergib uns unsere Angst, die ist ein Zeichen des Unglaubens. Du gebietest den Mächten auch der Krankheit. Und darum leiden wir mit so vielen, die jetzt alles verloren haben. Geschäftsleute, Musiker, Leute der Unterhaltung, Karussellbetreiber, die seit 8, 9 Monaten keinen Pfennig mehr verdienen, obwohl sie treue, wahrhaftige Leute sind, die vor der Insolvenz stehen. Herr, du weißt, welche furchtbare Not auch über unser Volk kommt durch die irrsinnigen Schulden. Wir können das alles nicht mehr verstehen, aber wir vertrauen dir. Und wir möchten, dass du in diesen bewegten Tagen deine Gemeinde sammelst, dass dein Evangelium wieder erklingt und Menschen froh macht und gewiss bei dir. Amen.